104 Spiele, 48 Mannschaften, drei Gastgeberländer. Die WM 2026, die wird größer als jede Weltmeisterschaft zuvor, aber wird sie auch unvergesslich? Denn wenn Fußballfans über ihre größten WM-Erinnerungen sprechen, landen viele erstaunlich oft im Sommer 1990 bei Italia Novanta, bei Notti Magiche, bei Maradona, bei Matthäus, bei Breme, bei Völler, bei einem Turnier, das bis heute für viele größer wirkt als viele Weltmeisterschaften danach. Aber warum eigentlich? Was machte Italia Novanta so besonders? Und kann eine XXL-WM wie 2026 überhaupt noch dieselbe Magie entfalten angesichts einer Welt voller politischer und gesellschaftlicher Spannung? Darüber reden wir heute bei uns.
Fever Pitch, der Fußballpodcast.
Mit Malte Asmus und einem Mann, der sie hautnah erlebt hat, die magischen italienischen Nächte 1990, die Hochzeit des Fußballs in der Serie A und darüber ein Buch geschrieben hat. Calcio d'Oro, die goldenen Jahre des Fußballs. Moderator, Kommentator und Autor Carsten Fuß ist da. Hallo Carsten.
Ciao bello. Freut mich, dass ich dabei sein darf.
Grazie, grazie. Sag mal, wenn du die Augen schließt und an den Sommer 1990 jetzt spontan zurückdenkst, welches Bild taucht als erstes auf?
Maradona. Es ist so wie immer, es taucht ein sehr enttäuschter Maradona auf, aber eben auch dann die Jubelbilder der Deutschen. Also ganz klar, Endspiel, Völler, Matthäus, Breme, Klinsmann, Franz Beckenbauer, der Gedanken verloren da ein bisschen über den Platz geht. Ja, also das waren so die Antipoden, die dann eben auch schlussendlich im Finale das unter sich ausgemacht haben. Argentinien, ja, durch das Halbfinale, durch das epische Halbfinale in Neapel gegen Argentinien eben ausgeschieden. Normalerweise hätten wir natürlich ein Endspiel Italien-Deutschland uns gewünscht. Vor allen Dingen die Italiener hätten sich gewünscht.
Definitiv, als Gastgeber gerade, aber so haben sie dann ja am Ende die Seiten gewechselt und sind dann auf deutscher Seite gewesen, weil Diego, der ja eigentlich lange auch in Italien ein Held war, ja, sich dann auch mit ein paar Äußerungen damals so ein bisschen ins Abseits manövriert hat?
Ja, natürlich hat er das, aber eigentlich auch zu Recht, denn er hat das im Halbfinale, was eben in Neapel stattgefunden hat, wo er damals gespielt hat und Volksheld war, nach wie vor ist. Also du wirst in der Stadt Neapel keine Mauerecke finden, wo nicht sein Konterfei auch drauf gemalt ist. Das war, ich weiß nicht, wer der Turnierplaner war, aber selbst Bergomi und andere Größen, die damals dabei waren, haben es auch nicht so richtig verstanden, dass man das in Kauf genommen hat, ein mögliches Halbfinale gegen Argentinien in Neapel zu spielen, war natürlich der helle Wahnsinn. Und Maradona hat das gespielt, hat halt gesagt, ihr seid in Neapel eigentlich in Italien Aussätzige, ja, ihr seid als Hauptstadt der dritten Welt betitelt, aber jetzt braucht man euch und jetzt sollt ihr dann eben auch Italien unterstützen. Und hat natürlich dann einen Keil getrieben und das haben sie ihm dann im Endspiel nochmal saftig spüren lassen.
Mhm. Zumal ja dann aber das Endspiel natürlich auch im Heimatstadion sozusagen von auf jeden Fall Rudi Völler dann stattgefunden hat.
Absolut, bei der Roma. Absolut. Ja, ja, natürlich. Und ich, wie gesagt, ich war ja auch vor Ort und es war erstens eine sehr friedliche Stimmung, eine freundliche Stimmung. Die deutschen Fans waren in der Überzahl. Ja, wo trinkt man am liebsten seinen italienischen Wein? Auf der Piazza Navona oder vor dem Stadio Olimpico? Und das haben die Deutschen halt dann auch gemacht.
Die Liebe zu diesem Turnier, die positiven Erinnerungen, die liest man in deinem Buch auch zwischen den Zeilen raus. Nicht nur explizit, sondern auch implizit kommt es da raus. Italia 90 für dich bedeutender als zum Beispiel auch Deutschland 2006?
Jein, weil 2006 natürlich auch eine wunderbare WM war, weil die Stimmung gut war, das Wetter war gut und es war eben auch ein Turnier der Gastfreundschaft. Das muss man ganz klar sagen. Und es gab ja dann auch dieses Halbfinale Deutschland-Italien in Dortmund, was ja auch bedeutsam war und aber gleichzeitig auch ein tolles Fußballspiel war. Das sind wieder Verbindungen zwischen Deutschland und Italien, die dann nochmal aktuell wurden. Deutschland, die WM, eine tolle WM. Italien für mich dann noch größer. Punkt eins, es war meine erste WM als Hiwi beim Fernsehen. Also ich war akkreditiert für die Spiele in Neapel, war beim Endspiel. Es war für mich neu und ich muss sagen, Italien lebt Fußball nicht nur bei Weltmeisterschaften, anders als der Deutsche. Also du wirst in diesem Land sofort integriert, wenn du Fußball spielen und sprechen kannst. Ja, also wenn du dort ankommst, und da spreche ich eben aus Erfahrung, weil ich es selber so auch erfahren habe, dann bist du schneller integriert als sonst. Und Italien ist eben, auch wenn sie jetzt zum dritten Mal nicht dabei sind bei der Weltmeisterschaft, ein Land, was Fußball leben kann. Ja, jetzt etwas weniger, weil Tennis und andere Sportarten sind da schon auch jetzt dominanter geworden. Aber nach wie vor, und gerade Italia Novanta, du hast das in jeder Stadt, in jedem Dorf hast du es gelebt. Nicht nur propagiert, sondern gelebt. Und das ist natürlich noch was anderes.
Ist das vor allen Dingen auch dieses Lebensgefühl und eben das, was du eben beschrieben hast, was diese WM dann auch unvergesslich macht und so, dass wir auch 36 Jahre später eben noch drüber reden und du drüber schreibst? Also mehr wegen dieses Lebensgefühl hängen geblieben und natürlich aus deutscher Sicht wegen des Erfolgs, aber generell vielleicht weniger wegen des Fußballs?
Der Fußball hatte schon auch seine Geschichten. Roger Milla, Gascoigne, Maradona, Caniggia in Maaßen und dann diese formidable deutsche Mannschaft. Also machen wir uns nichts vor. Das war eine großartige Mannschaft, die uns damals vertreten hat, die normalerweise auch 94 hätte Weltmeister werden müssen mit dem Stamm der 90er. Aber das ist dann eine Geschichte, da sprechen wir wahrscheinlich später drüber. Nein, es war schon auch sportlich jetzt nicht immer mitreißende Spiele, aber die gab's auch. Also erinnern wir uns an das 4-1 gegen Jugoslawien. Da hat Deutschland dann auch schon mal fußballerische Akzente gesetzt. Und wie gesagt, es gab schon auch Kamerun, die wunderbar überrascht haben. Da habe ich schon auch noch fußballerisch gute Erinnerungen. Aber, und da unterstreiche ich das, was du gesagt hast, es ist ein Lebensgefühl. Und wenn du dann in deiner Einleitung auch Notti Magiche, also selbst musikalisch und auch das Logo, was damals die Italiener kreiert haben, das ist heute noch Kult. Warum? Ja. Warum? Ja, also nicht, weil ich es propagiere.
Nee, aber es ist vielleicht auch eine Generationenfrage. Also bei mir ist es auch so. Bei dir war es die erste berufliche WM sozusagen. Bei mir die zweite, die ich als damals Teenager dann verfolgt habe. Die erste hatte ich als Kind dann, die WM in Mexiko, die für mich auch immer noch irgendwo so ein Trademark-WM ist und auch immer hängen bleibt. Da kann ich mich auch noch an 1000 Details erinnern, die wahrscheinlich überhaupt niemand mehr auf dem Zettel hat, aber bei mir haben sie sich eingebrannt und Italia 90 dann auch. Das ist auch sowas, was einfach hängen bleibt und wo ich heute noch, als ich das Buch gelesen habe, permanent Gänsehaut gekriegt habe. Und als ich mir dann dazu noch den Soundtrack, du hast Gianna Nannini angesprochen und Eduardo Benato.
Eduardo Benato, ja, mit dieser hohen Stimme, ja, Benato. Ui, das war damals noch aus der Jukebox in meiner Pagliarella, in meiner Strandbar, herrlich.
Und da kriege ich tatsächlich auch noch Gänsehaut, wenn ich das höre, gerade jetzt auch, wenn ich drüber rede. Das ist so hängen geblieben, aus der Jugend einfach.
Und hier kommt kurz Werbung.
Am Sonntag geht's für Deutschland endlich los. Unsere Nationalmannschaft startet am 14. Juni in das größte Fußballturnier der Welt und zum WM-Auftakt wartet Curaçao. Auf dem Papier eine klare Sache, aber genau solche Spieler haben im Turnier schon oft ihre eigene Dynamik entwickelt. Deutschland wird das Spiel machen müssen, früh Kontrolle übernehmen und idealerweise schnell für klare Verhältnisse sorgen. Curaçao hingegen kann befreit aufspielen und wird versuchen, kompakt zu stehen und über Umschaltmomente Nadelstiche zu setzen. Von den Quoten her sieht alles nach einem klaren deutschen Sieg aus. Wer ein bisschen mehr Spannung will, findet bei Bet365 Sportwetten noch ganz andere Angebote. Zum Beispiel schießen beide Mannschaften mindestens ein Tor. Trifft also auch Curaçao gegen Deutschland? Wenn ja, gibt's eine Quote von 3,0. Wenn nicht, dann 1,33. Da schaut man Fußball doch mit ganz anderen Augen. Ich persönlich meine, Deutschland hält die Null. Aber was weiß ich schon. Zum Start des größten Fußballturniers der Welt gibt es bei Bet365 Sportwetten mehr Angebote als je zuvor. Und das jeden einzelnen Tag dieser WM. Ladet euch die App herunter und seht, warum es bei Bet365 Sportwetten niemals gewöhnlich ist. Gültig für Neukunden und teilnahmeberechtigte Kunden. Während des Turniers wird jeden Tag ein neues Angebot freigeschaltet. Ihr könnt auch teilnehmen, wenn ihr das Angebot des Vortages nicht freigeschaltet habt. Es gelten die AGB. Und ganz wichtig, nur für Hörerinnen und Hörer ab 18 Jahren. Bet365 Sportwetten ist erlaubt und steht auf der offiziellen Whitelist der deutschen Glücksspielbehörde GGL. Sportwetten können süchtig machen. Hilfe findet man auf buwei.de.
Ja, und es ist... Ja? Nein, natürlich war dadurch, dass Italien ja bevorzugtes Reiseland der Deutschen ist und damals dann noch mal mehr. Ja, man ist ja praktisch nur in sein Reiseland gefahren und hat gesagt, findet jetzt auch noch eine Weltmeisterschaft statt. Ja, besser geht's ja nicht.
So eine WM wie damals in Italien, würde die uns heute auch noch genauso mitreißen, noch genauso begeistern?
Ja, du hast das Alter jetzt angesprochen. Ja, natürlich ist das auch schon noch ein Faktor. Man ist ja begeisterungsfähiger in einem Status, wo man die Dinge noch mal zum ersten Mal erlebt. Mhm. Ich würde sagen, dass man eine Weltmeisterschaft in Italien gerne noch mal mitmachen möchte. Natürlich ist es alles etwas abgeklärter, wenn ich jetzt für mich spreche. Mhm. Aber das Gefühl, was Italien vermitteln kann, und das haben sie meines Erachtens auch bei den Olympischen Spielen, Eröffnungsfeier, Abschlussfeier, das können sie einfach. Ja, sie können dich emotional mitnehmen. Mhm. Und jetzt, wo ich sage, merke ich es gleich auch wieder. Sie haben eine Begabung, diese Dinge zu zelebrieren und nicht, dass sie kitschig sind, sondern dass du angefasst bist. Und das ist dann schon mal ein Vorteil. Mhm.
Angefasst hast du eben auch schon durchblicken lassen und entnimmt man deinem Buch auch, bist du ja auch von Maradona auf ganz vielen Ebenen. Also ja. Inspiriert und natürlich auch begeistert von Maradona. Wenn der mit seinen Brüchen, die er in seinem Leben hatte und natürlich auch seiner sportlichen Klasse, würde der heute noch als Heldenfigur taugen? Aus deiner Sicht?
Für mich schon, weil gerade Brüche gehören zu einer Persönlichkeit. Und wie viel glattgebügelte Fuzis haben wir hier rumlaufen? Also das interessiert mich nicht, um es jetzt mal drastisch zu sagen. Aber verstehst du, diese moralische, ich bin nicht die moralische Instanz, die einen Maradona oder irgendwelche anderen ins Achtung stellen könnte. Ich sage, fußballerisch ist er nach wie vor, auch wenn wir jetzt Fußball 3.0 deklarieren, ist er und bleibt er eine Ausnahmeerscheinung. Ja, natürlich ist er von der Athletik nur in seinen besten Zeiten da an das Niveau gekommen, was wir heute haben. Aber das interessiert ja nicht. Du bist ja praktisch in den Zirkus gegangen. Ja, ich war Dauerkarteninhaber in Neapel. Der hat jetzt nicht jedes Spiel überragend gespielt, mit Sicherheit nicht. Aber es gab mit hundertprozentiger Wahrscheinlichkeit eine Szene, die du mitgenommen hast, wo du gesagt hast, was ist denn das jetzt? Wo geht das denn? Welche physikalischen Gesetzmäßigkeiten hat er denn jetzt wieder außer Kraft gesetzt? Mhm. Und was dazu kommt, er war ein politisch handelnder und denkender Fußballer. Und das findest du heute, ich würde sagen, nicht mehr. Oder ich wüsste jetzt nicht wo. Dann müsste man mal in den Raum stellen, die Frage.
Zumindest nicht auf dem sportlichen Level, würde ich auch mal sagen. Nein. Da würde sich keiner wahrscheinlich da raustrauen, so zu wirken wie er.
Ja, und als er nach Neapel kam, meinte er eben auch, also ich verspreche euch jetzt mal drei Dinge, jetzt nicht so vollmundig, aber er hat es sehr wohl verbalisiert. Ich werde den sportlichen Erfolg in diese Stadt bringen. Ich werde auch die Kinder und Jugendliche Jugendlichen unterstützen hier und versuchen auch die Stadt Neapel in Italien wieder anerkannt werden zu lassen oder eine Anerkennung zukommen zu lassen. Das hat er gemacht. Er hat noch viele andere Dinge gemacht, die so nicht koscher und nicht in Ordnung waren. Auch beispielsweise seinen unehelichen Sohn lange, sehr lange nicht anerkannt. Aber ja, siehe oben. Es gibt halt Brüche und Dinge im Leben, die nicht immer astrein sind.
Aber wäre so ein Fußballer heute mit Social Media und dieser ganze boulevardesken Berichterstattung nicht vielleicht schon aufgerieben gewesen, bevor er überhaupt so überlebensgroß hätte werden können wie Maradona, der ja vor allen Dingen auch davon gelebt hat, dass wir hier nicht alles von ihm verfolgt haben konnten, sondern eben so dieser Mythos schon um ihn war.
Nein, Malte, da muss ich dich dann korrigieren. In Neapel gab es keine Social-Media-Geschichten, aber der konnte auch das Haus nicht verlassen, ohne dass sofort alle um ihn herum waren. Also am Ende konnte er wirklich nur noch nachts in die Stadt gehen. Es gab keine sozialen Medien, aber die Stadt Neapel hat ihn mit seiner Liebe erdrückt und er konnte nirgendwo unerkannt hingehen. Also er musste tatsächlich dann auch seine Frau zum Einkaufen schicken und sagt, hol mir mal ein paar Klamotten. Nee. Also das muss man
aber
in dem
eben
Fall
Liebe
schon sagen. Ja, natürlich. Liebe im Überfluss, im Übermaß, die eben auch ungesund sein kann. Ja. Ungesund war.
Die Liebe zu Maradona, die Liebe zum Fußball, das beschreibst du in deinem Buch Calcio d'Oro, die goldenen Jahre des Fußballs. Erzählst von einer Zeit, in der Italien ja Sehnsuchtsort des Weltfußballs war. Da wollten sie alle damals hin. Italien, die Serie A war der Nabel der Fußballwelt. Für Jüngere muss man sagen, das, was heute die Premier League ist, war damals Italien. Für viele sicherlich unvorstellbar. Maradona in Neapel, Matthäus und Breme in Mailand, Völler in Rom. Also das war dann einfach so, auch für uns in Deutschland einfach eine Geschichte, die sich ja da auch gut verkauft hat. Und die Squadra Azzurra war eine Mannschaft, du hast es eben gesagt, dreimal jetzt bei Weltmeisterschaften nicht dabei, die eigentlich immer irgendwie zum Favoritenkreis gehörte. Was ist aus diesem Fußballland geworden?
Also wir müssen kurz nochmal zurückgehen. Zu der Zeit waren ja zunächst nur zwei beziehungsweise dann nachher drei Ausländer pro Club erlaubt. Ja, das war dann in den Hochzeiten bei Milan Kulib, Van Basten und Rijkaard. Auf der anderen Seite eben Matthäus Klinsmann Breme bei Inter, um da mal die Konstellation klarzuziehen. Und wie du schon sagst, es war die Premier League, weil das meiste Geld wurde dort gezahlt. Ja, da spielte Zico beispielsweise bei Udinese. Also das muss man sich dann auch mal nochmal geben. Ja, Sehnsuchtsland auch, und das habe ich versucht auch in meinem Buch rauszustellen. Es gab natürlich einige Ausländer in Italien, aber die meisten sind auch grußlos wieder aus dem Land gegangen. Das war bei den Deutschen nicht der Fall, weil es eben diese Connection zwischen Deutschland und Italien, eine Hassliebe, wir lieben die Italiener, aber wir respektieren sie nicht. Umgekehrt ist es dann, die Italiener respektieren uns, lieben tun sie uns dann auch nicht, weil wir oft abfällig über sie urteilen. Aber warum das heute nicht mehr klappt, um auf den zweiten Teil deiner Frage einzugehen. Es ist nicht mehr so viel Geld da und sie brutzeln in ihrer eigenen Suppe. Also es wird kein frischer Wind reingelassen. Die Nachwuchsleistungszentren existieren nur bei einigen Clubs. Juventus und bei etwas kleineren. Sie sind also nicht mehr auf dem Stand, den wir in der europäischen Spitzenklasse haben, werden auch oft trainiert von alternden Trainern, also diese Generation, die wir bei uns beispielsweise haben, Nagelsmann und Co., die hat da noch gar nicht stattgefunden. Und sie haben die jungen Spieler nach wie vor nicht in der Startformation. Also wenn du schaust, 17, 18, 19, 20-Jährige findest du dort nicht. Nicht in der ersten Elf. Die müssen dann irgendwo ausgeliehen werden. Fare Gavetta heißt das im Italienischen. Also die müssen sich erstmal die Hörner abstoßen irgendwo anders. Und das funktioniert nicht. Also wenn du jetzt die Bundesliga vergleichst oder noch besser Frankreich, Spanien, da sind junge Nachwuchsspieler, die in der ersten Mannschaft, also in der Profimannschaft auch spielen. Nicht jedes Spiel, aber sie bekommen ihre Einsatzzeit. Das ist in Italien nicht der Fall. Vergara, ein gutes Beispiel beim SSC Neapel, der ist 23. Da mussten sich 5, 6, 8 verletzen, bis der endlich mal in die Formation kam und dann gleich Nationalspieler wurde. Also die Qualität, die ist da. Die sind jetzt wieder gestern, vorgestern U17 Europameister geworden. Mhm. Die haben die Nachwuchsspieler. Die Qualität existiert, aber sie wird einfach nicht rangelassen.
Glaubst du, dass jetzt durch diese drei verpassten Weltmeisterschaften da jetzt wirklich dann Umdenken eingeleitet wird, dass dann die Jüngeren eben auch die Chance haben? Oder dieser EM-Titel 2021 war ja eigentlich gegen den Trend, hat vielleicht auch ein bisschen was vernebelt.
Ja, hat was vernebelt. Sie hatten natürlich ein bisschen Glück, sie hatten aber auch einen guten Trainer, Mancini. Die sind eigentlich lernfähig. Also beispielsweise nach der WM 66, als sie gegen Nordkorea, glaube ich, oder was Südkorea, auf jeden Fall gegen Korea ausgeschieden sind, da wurden gleich Gegenmaßnahmen, Gegenmaßnahmen ergriffen, also dass man sich mehr auf die eigenen Spieler fokussiert hat. Das ist nicht der Fall. Die Funktionäre sind nach wie vor 70 plus, haben ihre alten Seilschaften und lassen die Türen geschlossen. Also ich bin der Meinung, man muss da auch strukturell ganz anders rangehen und das sehe ich aktuell noch nicht. Also die Strukturen müssen aufgebrochen werden, da muss etwas passieren und das ist gerade schwierig.
Ein etwas längerer Prozess, aber zurück zu 1990 und zu deinem Buch. Du beschreibst es da, was war das, was alle Spieler nach Italien gelockt hat? Das Geld war das eine, aber wahrscheinlich nicht nur das.
Nö. Na gut, wenn du dich mal umschaust, also es gab ja auch was fürs Auge, Mode, Frauen sind da jetzt auch ganz hübsch und man kann gut essen. Ja, es ist jetzt so ein bisschen chauvinistisch, hört sich das an, aber seien wir ehrlich, da gibt's schon auch Themen, die gerade Fußballer angesprochen haben, sondern nee, da fühle ich mich einfach wohl. Ja. Ich meine, Rudi Völler hat eine Römerin geheiratet. Das kommt ja dann auch nicht von ungefähr. Und wie gesagt, du hast ein Fest der Sinne. Das macht ja dann auch schon mal mehr Spaß, als wenn du in, ich will jetzt kein anderes Land nennen, aber könnte ja auch kalt, ungemütlich und dunkel sein irgendwo.
Das stimmt. Und das ist es natürlich in Italien nicht. Guter Fußball wurde auch gespielt. Und die deutschen Spieler haben ja dann auch, gerade die, die Ende der 80er da waren, einiges gelernt. War dieser Wechsel von Matthäus, von Brehme, von Klinsmann und wie sie alle hießen, das haben ja 9 deutsche Spieler aus dem WM 1990 Aufgebot in Italien gespielt. War das so der entscheidende Punkt, der vielleicht auch fehlte, damit die deutsche Mannschaft dann Weltmeister werden konnte? Alles, was sie da gelernt haben?
Ja. Glaube ich schon. Glaube ich sogar sicher. Weil, damals war Trapattoni Trainer von Inter. Wenn du mit Völler sprichst, der redet auch nur Gutes von seinen Trainern, die er in Rom hatte. Berthold, eine Schulung, also speziell dann eben auch für Berthold, also als Defensivspezialist, wo er sagt, da habe ich nochmal Feinheiten mitbekommen. Davon habe ich in Deutschland nie was gehört. Also nach wie vor gibt es natürlich eine Trainerschule, und die gab es damals auch schon, die bis ins Detail vorbereitet und gewappnet ist. Da muss man schon sagen, dass sie den letzten Schliff, also diejenigen, die dann Weltmeister geworden sind, mit Sicherheit in Italien bekommen haben. Also da kann ich dir nur zustimmen und sagen, unterschreibe ich vollkommen.
Und dann eben dieser permanente Wettbewerb Woche für Woche gegen eben die großen Namen, sich mit Maradona mehrmals in der Saison messen zu können, jetzt sicherlich für die sportliche Entwicklung auch nicht das Schlechteste.
Absolut, absolut. Du warst immer auf allerhöchstem Niveau und das nicht nur einmal die Woche, sondern zweimal. Also weil international waren die natürlich auch alle gefragt, die in den großen Clubs gespielt haben dürfen. Kohler nicht vergessen bei Juventus Turin, Möller, Hässler, der dann auch kam. Also das war schon einfach auffällig, dass du, wie du erwähnt hast, praktisch das ganze Team italophob oder Italien geschult in Rom im Endspiel hattest.
Wir hatten über Maradona schon gesprochen, über seine Bedeutung für dich und für die Region und für die Stadt Neapel. Und wir sprechen heute, 36 Jahre nach diesem Spiel, immer noch voller Hochachtung von ihm. Wird das in 36 Jahren auch so sein aus deiner Sicht, dass wir dann noch über Messi, Ronaldo, Mbappé vielleicht oder jemanden wie Jude Bellingham dann ähnlich sprechen werden? Oder ist das doch schon noch mal eine ganz andere Hausnummer?
Ich glaube schon, denn wenn du jetzt noch mal weiter zurückgehst von Pelé, haben wir nicht viele Videoaufnahmen, weil er eben in Brasilien gespielt hat und da kam wenig in Europa an. Maradona ist schon anders. Messi und Co. und Cristiano Ronaldo dann nochmal einen Tick mehr. Da hast du ja Filmaufnahmen en masse. Ja. Das wird aber auf YouTube nach wie vor zelebriert, auch Maradona. Und ich glaube, diese Erinnerungen werden dann auch bleiben. Die wirst du nicht löschen. Nein.
Kann man aus deiner Sicht auch so eine Unterscheidung machen? Das eine sind die Mythen, die bis heute leben, und die heutigen Fußballer sind weniger mythologisch verklärt, sondern eher Marken?
Ja, weil man kann ihnen ja auch keinen Vorwurf machen. Also das, wir sind beide auch erfahrene alte weiße Männer. sagen wir es einfach mal so. Ja. Und natürlich auch Produkt unserer Erziehung und unserer damaligen Gesellschaft, die uns geschult hat. Heute ist es halt wesentlich schwieriger, sich dagegen zu wehren, als Marke aufgebaut zu werden oder sich dann mit irgendwelchen Posts zu positionieren. Da gehört dann schon sehr viel Selbstreflexion und sehr viel Mut dazu, etwas anders zu machen. Also Ulisse beispielsweise von den Bayern, ja, der will ja nichts wissen von irgendwelchen Social Media Geschichten. Der hat sich dann eben anders positioniert. Also es gibt die Möglichkeiten, es ist nicht unmöglich. Aber tatsächlich hast du mehr Hindernisse, dich so zu gestalten, wie du das willst.
Das ist eben der moderne Fußball. Da hat sich die Zeit natürlich entwickelt, da hat sich der Fußball entwickelt. Und die WM hat sich ja auch weiterentwickelt. Von 1990 ging es dann zu 1994. Du hast den direkten Vergleich. Du warst 90 dabei, du warst 94 dabei, glaube ich, mit Udo Lattek zusammen fürs DSF damals. Ja. Wart ihr in den USA. Mhm. Wie fühlte sich das im Unterschied zu Italia 90 an?
Ja, das war tatsächlich wie Tag und Nacht. Ja, das war natürlich eine Weltmeisterschaft, aber es war eine Weltmeisterschaft auf einem Kontinent. Und das bedeutete eben einfach, du fliegst von einem Ort zum anderen und eine Stimmung wie in Italien hast du nirgendwo ausmachen können. Also im Umfeld des Stadions war es mal ganz smart. Und du hast vielleicht mal in der Sportsbar ein bisschen Stimmung erlebt, aber die wurde dann auch nicht von den Amerikanern geprägt, sondern von den Fans der jeweiligen Mannschaften. Das war's. Wir waren based in Chicago. Damals war ja auch das Eröffnungsspiel in im Soldier Field, wo jetzt die deutsche Nationalmannschaft da 2-1 gewonnen hat gegen die USA. Da war da die Eröffnungsfeier und das Eröffnungsspiel. Da war ich eben ja unter anderem mit Udo Lattek fürs DSF. Stefan Effenberg hat uns auch den Stinkefinger gezeigt. Es war alles da. Nein, es war keine WM, die vergleichbar war. Es war ja auch ein Projekt von Blatter, Sepp Blatter, der Soccer in den USA etablieren wollte. Habe ich übrigens auch jetzt einen Film noch produziert. Spannende Geschichte, Eröffnungsspiel und Eröffnungsfeier. Und am gleichen Tag geht die O.J. Simpson Chase los. Sagt dir das noch was? Mhm. O.J. Ja. Simpson, ja. Also 17. Juni in den USA und O.J. Simpson flieht aus dem Gerichtssaal und fährt mit seinem Ford Bronco die Highway in Los Angeles entlang und wird verfolgt von Helikoptern mit einer Kamerafrau, Marika Gerard. Und dazu habe ich jetzt einen Film produziert, der wird im ZDF aufgezeigt am Eröffnungstag, also am 17. Juni, jetzt 2026, genau 32 Jahre sind es, 32. Mhm. Ja, 32 Jahre danach. Denn diese O.J. Simpson-Jagd hat damals den Eröffnungstag komplett gecancelt für die Amerikaner. Die haben alle Fernsehen geguckt, und zwar den weißen Ford Bronco. Ja, eine 100 Millionen US-Amerikaner, TV-Share von Mondlandung. Ja, das war am gleichen Tag, und ich bin halt vor 6 Wochen zu Jürgen Klinsmann geflogen, der ist Helipilot. Ja, er hat einen Helipilotenschein, und ich habe die beiden zusammengebracht, Marika Gerard, die Kamerafrau damals, die untergegangen ist und diesen O.J. Simpson verfolgt hat. Und die sind dann nochmal die Route abgeflogen. Und Klinsmann meinte, ja, wir waren damals im Bus und haben uns eigentlich gefragt, was ist denn los hier? Der Busfahrer schaut hier einen weißen Ford Bronco, der umeinander fährt. Was ist das hier? Ja. Also, das ist noch eine kleine Anekdote, die ich einfach spannend finde, denn das war auch ein Weltereignis, diese O.J. Simpson-Nummer am gleichen Tag wie 1-0 Klinsmann gegen Bolivien.
Das hat natürlich, du hast es gesagt, in den USA mehr interessiert als dieser Fußball, der damals ja noch relativ neu, na neu nicht, aber zumindest relativ unbedeutend war und eben nichts so zum Straßenfeger tauchte wie die Geschichte um den Nationalhelden O.J. Simpson, der er ja tatsächlich war.
Hollywood. Ja, wir sind L.A., wir sind Hollywood, Crime, ja, Verfolgungsjagd, Das war alles, was Sport, ja, du hast alles, was eine Hollywood-Inszenierung braucht, hast du an diesem Tag gehabt.
Schon damals bei einer WM in den USA, die Nebengeräusche lauter als der Sport, könnte man jetzt fast sagen, um die Brücke zu schlagen zu heute. Also fast eine direkte Linie von 94 zu 26.
Ja. Es ist, nochmal, ich finde ja auch, die USA ist ja auch ein tolles Land. Das muss man ja gar nicht in Zweifel stellen. Nur wie gesagt, Turnier ist, das lebt auch von der Nähe der Austragungsorte, beziehungsweise da finde ich sogar als Katar jetzt hier nochmal als Einschub zu nehmen, mit Sicherheit dann angenehmer, als wenn du von einem Kontinent, also du fliegst ja von Kanada nach Mexico City, das ist ja Wahnwitz. Ja, Wahnwitz.
Wird eine WM dadurch größer oder nur größer gemacht und da eigentlich viel unpersönlicher dann?
Es wird zum TV-Ereignis. Ja. Die WM ist schon lange, schon sehr, sehr lange ein TV-Ereignis. In dem Fall, bei diesem Modus und in dieser Austragungsweise ist es ein TV-Ereignis. Nicht mehr und nicht weniger.
Jetzt sagt die FIFA aber natürlich, um sich das mit den 48 Mannschaften, die langen Wege, drei Austragungsländer, sich das in Anführungsstrichen schön zu reden, es ist ja mehr Teilhabe. Mehr sind involviert, es kann jeder mitmachen, es ist offener geworden, zumindest auf dem Papier.
Ja, ja. Und es sind natürlich mehr Spiele und mehr Einnahmen. Das ist vielleicht dann auch nochmal das größere Thema. Aber ja, warum auch nicht? Also ich meine, das ist schon ein Argument, dass man sagt, wenn die kleinen oder kleinere Länder auch dran teilnehmen können, warum denn nicht? Das ist jetzt ein Argument, was ich nicht vom Tisch wischen möchte. Allerdings ist dann irgendwann auch die Verwässerung erreicht. Also wir sind mal mit 16 Mannschaften, glaube ich, gestartet. Ja, das war, ich glaube, 1974 waren es auch hier in Deutschland noch 16 Mannschaften. Ja, dann war Haiti auch dabei. Egal, also wenn du also 16, 32, jetzt 48, also wenn wir bei 64 ankommen, dann können wir die Geschichte auch vergessen. Dann
In 4 Jahren wird die WM auf mehreren Kontinenten stattfinden.
Ja.
Das ist gut, der nächste Schritt dann.
Ja, aber dann wird natürlich die Nostalgie nach Italia Novanta noch mal größer.
Ganz genau. Wenn du da den Vergleich machst, was kann denn die USA 26 vielleicht sogar doch besser machen als Italia Novanta? Geht das überhaupt? Auf anderem Gebiet vielleicht, du hast es eben schon gesagt, es wird mehr Geld eingenommen. Für die FIFA nicht unwichtig.
Ja. Weiß ich nicht, vielleicht gibt es sportliche Entwicklungen. Ich bin da unentschieden. Ich will jetzt nicht nur die Nostalgiewelle reiten. Das finde ich dann auch eindimensional, ehrlich gesagt. Ja, gewisse Dinge, es ist natürlich athletischer, es ist schneller, es ist sportlich hochwertiger. Weiß nicht, kann sein. Aber generell möchte ich niemandem das vermiesen. Ich will einfach nur gucken, ja, was passiert denn und wie präsentiert sich vor allen Dingen das deutsche Team? Das ist ja unser Thema dann generell.
Ja, das auf jeden Fall. Aber die Rahmenbedingungen müssen wir natürlich auch noch mal kurz vergleichen. Wenn wir 1990 denken, der Osten öffnet sich, die Mauer fällt, es war eine Zeit des Aufbruchs und im Moment wirkt es zumindest so, als wäre es in der Welt gerade das komplette Gegenteil. Keine Aufbruchsstimmung, keine Vereinigung, sondern eher ein Gegeneinander. Krisen, Kriege, was wir da alles haben. Allein schon die Probleme, die eben jetzt auch bei der Einreise in die USA passieren. Die Länder wie Iran oder auch die Schweiz mit Breel Embolo dann hatten. Das sind ja alles Dinge, die auch für die Fans dann schwierig werden, da reinzukommen. Ticketpreise sind nochmal wieder so ein Ding. Das Theater um die Wasserflaschen hast du ja auch sicherlich verfolgt. Also da ist ja schon einiges im Argen dann auch aktuell. Was es 1990 noch gar nicht gab, wo wahrscheinlich keiner drüber nachgedacht hat.
Nein. Ja, das ist natürlich das eine Thema bedingt einfach. Also Ticketpreise, Flugkosten, Hotel und so weiter bedingt ja ganz klar, dass nur ein begrenzter Teil der Fans das erleben kann. Also du wirst ja schon ein enormes Budget haben müssen, um bei den Spielen dabei sein zu können. Also wenn wir jetzt dann noch von Familien ausgehen, dann ist das aber mal ein saftiger Batzen, der da notwendig ist. Insofern wird die Veranstaltung ja elitärer und das kann es ja nicht sein. Also das kann es ja nicht sein. Da verstehe ich dann die Gegenbewegung zum erdigen Fußball, zu sagen, ja, dann gehe ich halt in die Kreisklasse oder wo auch immer und schaue mir die an. Ich habe ja auch, also ich bin ja Fußball-addict. Ich bin ja Fußball-wahnsinnig. Also kann ich mir da auch was abholen. Ja.
Das ist dann im Ende vielleicht der ehrlichere Fußball. Bei mir ist es der Jugendfußball. Das ist toll, wenn die Kids irgendwelche Gedanken an Geld oder so einfach spielen.
Ja, natürlich. Also ich habe 4 Kinder, 2 Söhne. Ich verpasse lieber ein Champions League-Spiel, aber nicht ein Spiel eines meiner, also der Ältere spielt nicht mehr, aber der Jüngere spielt noch. Das muss ich sehen, ja, wenn es geht, wenn es irgendwie geht. Alles andere ist mit Pumpe.
Völlig zu Recht. Aber eine WM ist ja auch immer Spiegel der Zeit. Wir haben es gesagt, 90 die Aufbruchstimmung, jetzt die eher Krisenstimmung. Wenn du auf dieses Turnier dann trotzdem schaust, dann doch eher Vorfreude oder aufgrund der Begleitumstände dann auch eher der skeptische Blick? Oder schaffst du es, dich auf ja, das Fußballerische auf dem Platz zu konzentrieren?
Ja, ich schaffe es, weil ich ja nicht vor Ort bin. Also wenn ich jetzt vor Ort wäre und hätte die ganzen Begleiterscheinungen auch hautnah zu leben, dann würde es mir vermutlich schwerer, leichter, weiß ich nicht, fallen. Aber dann hätte ich ja einen Maßstab. Mhm. Und eins muss ich auch sagen, ich habe, als ich bei Jürgen Klinsmann war für diesen Film, den ich da produziere, habe ich auch einen Kumpel von Klinsmann kennengelernt, der Organisator ist für die Spiele in Kalifornien. Freundliche Menschen, die das mit Sicherheit auch gut machen. Also verstehst du, die arbeiten da ja auch mit Herzblut dran und das möchte ich nicht irgendwie niederbügeln, sondern auch akzeptieren, ja, das ist jetzt so und sie geben ja auch ihr Bestes, also gebt ihnen eine Chance. Mhm.
Glaubst du, dass der Fußball heute immer noch solch eine verbindende Kraft entfalten kann, wie damals, 1990?
Ja, ich hoffe es. Also wenn sich diese Fans begegnen, beispielsweise erinnere ich mich jetzt, Schottland ist ja wieder dabei und die Schotten waren ja hier zum Eröffnungsspiel bei der Europameisterschaft. Es war wundervoll. Ich war im Stadion, habe nicht gearbeitet, sondern war so im Stadion. Wundervoll. Ja, wenn du mit diesen Fans dann zusammenkommst, freundlich, du teilst dein Bier, ist ja wurscht, aber du bist da mit Menschen zusammen, die auch den Fußball lieben und die dich kennenlernen wollen, du willst sie kennenlernen. Ja, also was Schöneres ist ja nicht denkbar. Wenn das so funktioniert bei den Spielen da in den USA oder Mexiko, Kanada, dann ist für mich alles erreicht. Dann ist es okay.
Braucht die Welt die WM noch oder braucht vor allem die FIFA die WM?
Vielleicht braucht Gianni Infantino die WM. Machen wir uns nichts vor, die Kuh wird gemolken. Und zwar an allen Stellen. Das ist so. Ja, die Kuh muss gemolken werden. Und der Fußball bietet sich da offensichtlich sehr gut an.
Was macht eine WM aus deiner Sicht am Ende wirklich unvergesslich? Was muss passieren, dass sie so wie Novanta hängen bleibt?
Naja, die deutsche Mannschaft muss schon irgendwie erfolgreich sein. Also wenn wir uns jetzt mal an Vatutinki und Russland erinnern oder Katar und wir halten uns die Hände vor die Augen. Nee, also das deutsche Team sollte schon Spaß machen, wenn sie im Viertelfinale rausgehen nach großem Kampf und weil eine andere Mannschaft besser war. Alles in Ordnung. Ja. Nee. Aber es sollten emotionale Spiele sein. Es sollte etwas passieren, das dich mitnimmt, von dem du merkst, aha, entweder das eigene Team spielt gut oder gibt auf jeden Fall das, was zu geben ist. Und du erlebst eben andere tolle Spiele, auch mitreißende Spiele, nicht nur vom deutschen Team, dann kann man das ja sehr gerne auch auf die Festplatte mitnehmen. Ja. Ob das dann immer so gewährleistet ist, schauen wir mal. Mhm. Ja, schauen wir einfach mal.
Dann gucken wir mal, ob in 30 Jahren auch jemand über diese WM26 dann ein Buch schreibt und woran er sich dann erinnern wird. Ob es dann wirklich der Fußball ist oder vielleicht doch das Umfeld, was wir natürlich alle nicht hoffen. Wenn du eine Sache aus Italia 90 rüber retten würdest, jetzt zur WM, Was wäre das?
Die Typen. Ich möchte wieder Typen wie Maradona, Gascoigne, Matthäus, Roger Milla, Schillaci. Ich möchte Typen haben. Ich möchte Typen haben, die mir was geben, die ich sehen will, von denen ich den Eindruck habe, hey, klasse, möchte ich haben.
Siehst du da jemanden als Kandidaten schon oder hoffst du auf jemanden, der wie vielleicht Toto Schillaci damals 1990 aus dem Nichts kommt und dann aber auch mit seinen stechenden Augen alle in seinen
Augen. Genau, die Augen, die praktisch die Tore geschossen haben. Ja, der schießt Tore mit seinen stechenden Augen. Ja. Sehe ich jemanden? Vielleicht sind es die Jungen, vielleicht ist es Lamine Yamal, vielleicht, also es wäre ja schön, wenn die Jungen einfach das Ding mal rocken könnten. Mhm. Allerdings bin ich da skeptisch, über ein ganzes Turnier ist dann schon auch was anderes gefragt. Also da brauchst du schon auch Fußballer, die schon ein bisschen was erlebt haben.
Mhm. Da hoffen wir, dass wir das auf jeden Fall erleben werden. Italia 90 war unvergesslich, weil Fußball, Gastgeberland und Zeitgeist für einen ganz kurzen Moment oder für diese 4 Wochen perfekt zusammengepasst haben. Hoffen wir, dass die WM 2026 nicht aus genau gegenteiligen Gründen dann in Erinnerung bleiben wird. Carsten, danke, dass du da warst. Und sag noch kurz, dein Buch, wo kriegt man's? Und mach nochmal einen kleinen Werbespot am Ende.
Ja, natürlich. Es geht mir auch gar nicht ums Kaufen, sondern ich will, dass es gelesen wird. Egal, ja, wenn ich solche Reaktionen erlebe wie von dir, dass du sagst, nee, toll, hat mich gepackt, dann freut mich das unglaublich. Du kriegst es bei Amazon, du kriegst es in allen Buchhandlungen. Also ich glaube, es liegt relativ häufig aus, wo immer Hugen, Dubel und Co. Hat es prominent auf dem Tisch.
Und in den Shownotes findet ihr den Titel auch nochmal. Ich sage ihn aber auch gern nochmal. Calcio d'Oro, die goldenen Jahre des Fußballs von Carsten Fuß. Ich kann es wirklich empfehlen. Und danke dir, Carsten, dass du heute da warst.
Grazie a te. È stato un grande piacere, Malte. Oh.
Fieberpitch, der Fußballpodcast.